Unsere Serie heißt ja Bibellesen mit Gewinn. Das ist zunächst das Ziel, einfach immer wieder neue Zugänge zur Bibel zu schaffen. Ich denke, das ist viel nachhaltiger, als wenn ich einfach einen Text auslege alle zwei Monate, wenn wir nach Hause gehen und mit mehr Gewinn die Propheten lesen können. Wir hatten schon Erzählungen, Psalmen, und die Idee war, wir beginnen dort, wo es relativ einfach ist. Dort, wo man einen fast intuitiven Zugang hat. Sprüche, letztes Mal fand ich schon ein bisschen anspruchsvoller mit diesen Sprachformen, die doch sehr ungewohnt sind. Und jetzt die Psalmen. Gehe ich recht in der Vermutung, die Propheten, dass wir zu den Propheten nicht diesen intuitiven Zugang haben, wie zu den Psalmen. Ich kann das mit einem Test zeigen. Wenn ich frage, welchen der kleinen Propheten kennst du, sagen alle, Jona, ich weiß, was dort steht. Und das ist gerade ein untypischer Prophet, weil das fast nur Handlung drin und fast keine Rede. Aber wie ist es mit den anderen 12, also anderen 11 der 12 kleinen Propheten? Was steht bei Amos? Keine Ahnung. Was steht bei Habakkuk, bei Malachi, bei Obadja, bei Zephania? Vielleicht können wir sie nicht einmal aufzählen. Die Propheten. Wir reden von 16 Büchern im Alten Testament, die von Propheten geschrieben wurden und ihre Reden enthalten. Und das ist immerhin ein Viertel des Alten Testaments. Ich denke, deshalb können wir gar nicht anders, als uns aufmachen und überlegen, wie können wir mehr Zugang zu den Propheten finden. Die vier Großen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und dann eben, wie erwähnt, die 12 Kleinen bei den Juden zusammengefasst in ein Buch, das 12 Prophetenbuch. Wir beginnen doch mal bei der Herausforderung. Warum fällt uns der Zugang zu den Propheten schwierig? Ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal recht frustriert. Wir haben eben, ich und Silvia in der stillen Zeit, Jesaja durchgelesen, ist sehr lang, hat man eine ganze Weile. Und so ab Kapitel 13 bis Kapitel 40 Gottes Rede über Moab. Ich weiß schon gar nicht recht, wer ist Moab überhaupt? Muss ich zuerst überlegen. Und dann kommt eine Prophetie. Und am nächsten Tag kommt Gottes Rede. Und wir haben dann irgendeinmal uns angeschaut und gesagt, ich weiß gar nicht mehr, für was ich danken soll oder bitten soll von diesem Text ausgehend. Ich würde dasselbe sagen wie gestern und vorgestern und vorvorgestern. Vielleicht geht es dir auch so. Könnt ihr ganz kurz zu zweit mal austauschen, was ist die Herausforderung im Zugang zu den Propheten? Ganz kurz nur, so eure Bibelerfahrungen. Ich möchte vorweg mal einen Tipp noch platzieren, den ich gelesen habe und den hat mich eigentlich überzeugt. Prophetenbücher sind ja eigentlich Sammlungen von Reden, die zum Teil über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte gehalten wurden und sind vielleicht gar nicht unbedingt gedacht, dass man das so am Stück durchliest, so wie ich es jetzt eben beschrieben habe in Jesaja. Also ich würde da raten, dass wir uns Druck wegnehmen und nicht sagen, jetzt lese ich Jeremia durch und irgendeinmal wird es einem langweilig, weil man es nicht zuordnen kann. Lesen wir doch kurze Abschnitte und wechseln dann wieder in ein anderes Buch, so als Tipp. Ja, ich war jetzt nicht dabei bei eurem Austausch, aber ich vermute, zwei Dinge wurden erwähnt. Einerseits ist die Form herausfordernd. Das hatten wir schon letztes Mal bei den Sprüchen. Zum Teil sind die Psalmen in Reimform, das merkt man dann nicht auf Deutsch, da müsste man schon Hebräisch können. Der Stil ist ungewohnt, die Bilder sind manchmal schräg, unbekannt für uns, die Vergleiche uns gar nicht so geläufig. Das ist die eine Herausforderung und noch die größere ist das hier, der fehlende Zusammenhang. Propheten reden in eine ganz konkrete Situation hinein, die wir einfach nicht mehr kennen. Wir können das mit heute vergleichen, wenn man irgendwie sagen würde, Ertrinkende im Mittelmeer, so als Stichwort, wir wissen sofort heute, auf was sich das bezieht. Wir haben diese Flüchtlingskrise vor Augen, das ist allgegenwärtig, da müssen wir nicht lange darüber nachdenken. Und die Propheten haben auch solche Stichworte platziert, nur sagen sie uns nichts. Und das macht es sehr herausfordernd. Auch die Geografie ist uns fremd. Manchmal, wenn ich in einem Kommentar lese, finde ich das so cool, da steht irgendwie, das sind die Städte entlang der Straße bis nach Jerusalem. Und schon nur diese Aufzählung der Städte zeigt, aha, da ist eine Bewegung hin zum Tempel. Aber wenn ich die Städte nicht kenne, ja, keine Ahnung. Die geopolitische Lage, dazu kommen wir dann noch, ist uns vielleicht fremd. Die Lebensverhältnisse und auch der Zustand der Gesellschaft ist uns gar nicht so geläufig. Das ist so lange zurück und wir leben in so einer anderen Zeit. Und dazu kommt, dass wir manchmal vielleicht auch eine falsche Erwartung haben. Ein Prophet redet ja über die Zukunft. Und das stimmt auch. Zukunft ja. Aber allermeistens nicht meine Zukunft, unsere Zukunft, sondern die Zukunft von Israel oder Juda, die mittlerweile längst Vergangenheit ist. Und wir fragen uns dann, wann hat sich das erfüllt? Aber wir haben vielleicht zu wenig Details, um das dann zuordnen zu können. Ich merke bei mir selber, viele Gedanken kreisen darum, wann hat sich das wohl erfüllt? Und das ist vielleicht gar nicht die wichtigste Antwort, die wir in den Propheten finden können. Ich habe noch eine Statistik gefunden, die finde ich ganz eindrücklich. Ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, sondern einfach mal geglaubt. Weniger als 2% in diesen prophetischen Büchern bezieht sich auf den Messias, auf Jesus. Weniger als 5% auf die Zeit des neuen Bundes, wo wir jetzt drin sind. Ist nicht so viel. Weniger als 1% von Ereignissen, die erst noch kommen, also die für uns noch immer prophetisch sind. Einfach so als Einordnung. Nein, die Propheten reden meist von ihrer unmittelbaren Zukunft, von Israel, Juda, den umliegenden Nationen und nicht von unserer Zukunft. Und dann ab und zu, vor allem bei Jesaja, aber auch bei allen anderen, ist dann wieder so ein Vers oder ein kleiner Abschnitt eingestreut, wo man merkt, jetzt geht der Blick wieder ganz in die Weite. Also, von der unmittelbaren Zukunft von Israel und Juda, den umliegenden Nationen, nicht unbedingt unsere Zukunft. Das ist einerseits entlastend, ich muss nicht alles verstehen, nicht jedes Detail. Andererseits stellt das natürlich eine neue, brisante Frage. Warum soll ich dann die Propheten überhaupt lesen, wenn es um die Zukunft der anderen geht, die ja schon lange wieder Vergangenheit ist? Hast du dich das auch schon gefragt? Ich finde, wenn die Botschaft nicht an mich gerichtet ist, wenn das, was vorausgesagt ist, schon erfüllt ist, Anbetracht der Schwierigkeiten, warum soll ich das lesen? Das ist mein Hauptziel heute Abend, dass wir hier sagen, und ich will die Propheten lesen. Tausch mal kurz aus, wieder zu zweit, warum sollen wir denn die Propheten lesen? Jetzt ist es bedeutend ruhiger als vorher, aber ich lasse noch ein paar Sekunden Zeit zum Nachdenken. Ich habe zwei Bibelverse eingeblendet. Der erste ist aus einem dieser kleinen Propheten, dem letzten. Nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Das ist der Grund, warum wir die Propheten lesen. Was Gott so wichtig war, dass er es durch seine Propheten ausrichten ließ, ist ihm immer noch wichtig, weil er hat sich nicht geändert. Haltungen, die Gott anprangert, gegen die er kämpft, gegen die ist er immer noch. Wir können ganz praktisch sagen, wenn Gott nicht einfach wegblickte, als sein Volk seinen Bund brach, so wird er auch heute Sünde gleich ernst nehmen. Wir werden das vielleicht nicht gleich spüren. Ja, im Volk Israel ging das ja auch eine lange Zeit, bis der Druck so zunahm. Und doch ist Gott derselbe. Und auch wenn Gottes Treue die größte Treuelosigkeit überdauert, so ist auch seine Treue noch unverbrüchlich. Jetzt habe ich viel vorweggenommen. Ich möchte zuerst bei einer Beobachtung einsteigen. Es ist doch interessant, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass sämtliche 16 Prophetenbücher eigentlich aus einer ganz kurzen Zeitspanne der Geschichte Israels stammt. Rund 760 Amos bis 460 vor Christus, Malachi. Nur 300 Jahre in der langen Geschichte Israels. Ich habe hier mal das so grafisch dargestellt, die lange Geschichte Israels. Bei Abraham beginnt es, aber dann hier als Volk in Ägypten, diese lange Zeit, die Zeit der Richter, die Zeit der Könige und dann beginnt diese turbulente Zeit. Rot ist die babylonische Gefangenschaft und dann das Pink oder was das genau ist, die Rückkehr aus dem Exil aus Babylon und dann unter griechischer Herrschaft das Blaue und dann die Römer. Und die Propheten sind nur in diesem kurzen Teil. Warum haben wir keine prophetischen Bücher aus der Zeit Abrahams oder Josuas oder Davids? Und wir wissen ja, dass es immer Propheten gab. Elia, Elisa, haben keine Bücher geschrieben und hinterlassen. Warum nur aus diesen 300 Jahren? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Und wir finden die Antwort, wenn wir in einem Lexikon nachschlagen und überlegen, was war das überhaupt für eine Zeit? Lass mich das mal ein bisschen beschreiben. Wir kennen die Zeit ja gut bis hier, David und dann kommt Salomo. Und wenn man dann weiterliest, bei 2. Könige oder bei Chronik, wird das sehr kompliziert. König kommt, König geht. Aber lass es mich so beschreiben, schon beim Sohn von Salomo teilt sich ja das Reich Israel auf. In das Nordreich, 10 Stämme, und in das Südreich, das ist eigentlich Juda und ein Teil von Benjamin. Und zwischen beiden ist quasi die ganze Zeit Bürgerkrieg. Und das Nordreich hat gar keinen Zugang mehr zum Tempel und gleitet sehr schnell ab in einen ganz groben Götzendienst. Bricht den Bund, der eigentlich da vorne ja geschlossen wurde, am Sinai, bei Mose und so weiter, bricht den Bund aufs Gröbste. Wenn wir hier schauen, wo die Propheten gedient haben, da spitzt sich jetzt alles zu. Eine hochdramatische Zeit, wo die Sünde himmelschreiend, könnte man sagen, ist. So stark, dass Gott jetzt zu reagieren beginnt und ganz stark warnt. Zuerst, ich habe es gesagt, Israel, das Nordreich, entfernt sich schneller von Gott. Und da treten die ersten Propheten auf, Amos, Hosea, und sie warnen und sagen, wenn wir so weitermachen, dann kommt das Gericht. Und das Gericht kommt auch. 722 vor Christus überrollen die Assyrien das Nordreich und Israel hört auf zu existieren. Es bleibt nur Juda übrig, der Stamm Juda und dieser kleine Rest von Benjamin. Und statt dass Juda diese Warnung ernst nehmen würde und denken, das soll uns nicht passieren, nimmt auch in Juda die Treuelosigkeit Gott gegenüber immer mehr zu. Und es sind Jeremia, Jesaja, Joel, Micha, Nahum, Habakkuk, Zephania, Hesekiel, die ankündigen, es kommt eine neue Nation, Babylon. Und die wird Gericht bringen, wenn wir nicht umkehren. Es wird uns dasselbe Schicksal treffen wie Israel. Und ihr seht es hier eingezeichnet, 587. Es kommt in mehreren Wellen, aber das ist sicher das Datum, das man als Untergang Judas, Zerstörung des Tempels angeben kann. Und das Volk wird nach Babylon deportiert. Und bereits in der Gefangenschaft stehen Propheten auf. Da ist ja Daniel der bekannteste sicher in dieser Zeit, Haggai, Zacharia und dann später Malachi, die davon reden, dass Gott wiederherstellen wird. Dass Gott einen Überrest übrig lässt. Hier ist das Datum drauf, 538, erste Rückkehr nach Jerusalem und so weiter. Also warum sind die Propheten in dieser kurzen Zeitspanne? Weil hier das Ganze überkocht. Der Bund, den Gott seinem Volk geschlossen hat, so offensichtlich gebrochen wird, dass Gott reagiert. Und was hier geschieht, ist eigentlich schon hier beim Bundesschluss ganz klar angekündigt. Gott hat einen Bund geschlossen, so wie man damals Verträge geschlossen hat. Und es steht, wenn ihr den Bund haltet, dann kommt Segen. Und wenn ihr den Bund brecht, dann kommt Gericht. Schlag doch mal auf, 5. Mose 4, 25 bis 31. Das ist einer dieser Passagen, es gibt mehrere, aber die ist so schön kurz, kompakt, dass die jeder für sich mal lesen kann. Da ist angekündigt, was mit diesem Bund geschehen wird. 5. Mose 4, Verse 25 bis 31. Lies das mal durch, jetzt so mit dieser Geschichte von Israel und Juda, die ich jetzt eben erzählt habe, vor Augen. Und überleg, wie das zusammenpasst. 5. Mose 4, 25 bis 31. Also, wir können sagen, die Zeit oder die Botschaft der Propheten was sie ankündigen, was demnächst passieren wird, das ist eigentlich schon ganz am Anfang. Schon beim Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk angekündigt worden. In vielen Bibeln sind diese Abschnitte überschrieben mit Segen und Fluch. Also Gott, der einen Bund schließt und wie ein Vertrag heute, nicht ein kleingedrucktes, es ist nicht versteckt oder irgendwie so, sondern Zusagen und Sanktionen mit enthalten. Segen und Fluch. Kurzfassung haben wir eben gelesen. Es ist also keine neue Botschaft, die Propheten verkünden. Es ist vielleicht neu formuliert, dringender, weil es so nahe ist, ganz eindringlich vorgebracht, aber in der Sache alles schon enthalten beim hunderte von Jahren vorher geschlossenen Bund. Die Botschaft der Propheten ist, Gott wird seinen Bund durchsetzen. Das ist die Botschaft. Gott wird seinen Bund durchsetzen. Wenn ihr die Propheten lest, achtet mal auf diese Themen, die immer wieder kommen. So ist das angekündigt bei Segen und Fluch. Bei Untreue ist Tod, Krankheit, Dürre, Hungersnot, Gefahr, Zerstörung, Niederlage, Gefangenschaft, Armut und Schande angekündigt. Und die Propheten reden viel über genau diese Dinge. Und als Segen ist das auf der linken Seite angekündigt: Leben, Gesundheit, Wohlstand, gute Ernte, Ansehen, Sicherheit. Das ist der Inhalt der meisten prophetischen Botschaften. Jesaja, ich habe es gesagt, ist der Stimmführer. Macht schon Sinn, dass der bei uns in unseren Bibeln an erster Stelle steht. Er ist nicht der erste Prophet, einer der frühen schon, aber immer wieder dieser ganz klare Blick auf den Messias und sogar auf das Künftige. Aber eigentlich muss man es so sagen: Zunächst dominiert die Gerichtsandrohung, weil das ist die Situation, wo das Volk drin ist. Also bei den frühen Propheten ist sehr viel Gericht, ist sehr viel Vorwurf. Das schauen wir vielleicht nächstes Mal miteinander an, wie Anklage, die da geführt wird. Gott klagt sein Volk an. Und dann bei den späteren Propheten, wo das Gericht dann schon gekommen ist, wechselt die Botschaft wieder hinüber. Es dominiert die Zusage, die Einladung und so weiter. So wie wir es gelesen haben, ich lese es gerne noch einmal, der letzte Teil in 5. Mose 4, Vers 29. Dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen. Du wirst ihn finden, und wenn du mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Wenn du in Not bist und wenn alle diese Dinge dich getroffen haben, wenn das Gericht gekommen ist, am Ende der Tage wirst du zum Herrn, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er geschworen hat. Gott, der seinen ursprünglichen Segensplan wieder aufnimmt und wieder verkünden lässt. Also ich fasse mal zusammen. Wir sind noch immer bei der Frage, warum sollen wir überhaupt die Propheten lesen? Und wir haben die Beobachtung gemacht, dass alle 16 Propheten in einem relativ kurzen Zeitabschnitt gedient haben und trotz verschiedenem Stil und weiß nicht was alles, eine recht einheitliche Botschaft haben, die sich in diesem Schema orientiert: Segen bei Treue, Gericht bei Untreue. Und bevor wir uns fragen, was die Botschaft der Propheten denn für uns heute ist, möchte ich noch zunächst eine andere Frage stellen. Was? Ah, das ist die Zusammenfassung. Entschuldigung, habe ich nicht geklickt. Wir müssen zuerst diese Frage klären, um dann die Botschaft für uns beantworten zu können. Was wollte Gott durch die Botschaft der Propheten damals bewirken? Was wollte Gott überhaupt bewirken? Können wir noch einmal kurz zu zweit, dritt austauschen? Was war denn das Ziel, dass Gott überhaupt Propheten geschickt hat? Lass es mich mal so sagen: Die Botschaft hat verschiedene Ebenen. Die erste ist die offensichtliche. Vor dem Gericht ganz eindringlich der Aufruf zur Umkehr, der Aufruf zur Besserung. ein Appell. Haltet den Bund, sonst wird genau das geschehen, was da geschrieben steht. Der heilige Gott sucht ein heiliges Volk. Das ist die erste Ebene vor dem Gericht. Aber für das müssten diese Botschaften ja nicht aufgeschrieben sein. Und wir müssen sie heute nicht mehr lesen. Im Gericht kommt die zweite Ebene zum Tragen. Im Gericht zeigt sich, und jeder kann es nachlesen, weil es eben aufgezeichnet wurde, dass alles genauso kommt, wie der Herr es vorausgesagt hat. Warum ist das so wichtig? Nun, in damaliger Zeit war die Einordnung über Sieg und Niederlage immer der Gott des siegreichen Volkes ist der stärkere Gott. Also ein Sieg war nicht nur verknüpft mit einer starken Armee, sondern immer auch mit einem geistlichen Bereich. Wir haben den stärkeren Gott. Wenn Assyrien Israel besiegte, bedeutete das für alle, die damals lebten, nichts anderes als der assyrische Gott ist stärker als der Gott Israels. Es gibt eine ganz coole Episode in Jesaja 36, wo genau das beschrieben ist. Der König von Assyrien zieht heran gegen Juda. Israel ist bereits eingenommen. Das ist die Weltmacht damals. Es ist, als würde die USA gegen Kuba oder irgendwie so etwas ziehen. Es ist keine Frage, wer gewinnen wird. Und dann schickt der assyrische König seinen General voraus mit einer starken Heeresmacht, steht, weiß nicht wie stark. Und die stellen sich vor den Mauern Jerusalems auf. Und er hat eine Botschaft an das Volk. Und er zählt auf: Lasst euch von eurem König Hiskia nicht verführen. Wenn er sagt, der Herr wird uns retten, haben die Götter irgendeines anderen Volkes ihr Land jemals vor dem König von Assyrien gerettet? Was wurde denn aus den Göttern von Hamat und Arpad und was aus den Göttern von Sepharvaim oder irgendwie so etwas? Haben sie Samaria vor mir retten können? Welcher von all den Göttern dieser Länder hat jemals sein Land vor meiner Macht schützen können? Und ihr glaubt, euer Gott könne Jerusalem retten? Sehen wir die geistliche Dimension, die hier mitspielt? Und das ist eine ganz heikle, ich sage es mal so mit meinen Worten, eine ganz heikle Phase. Gott kündet Gericht an und Gericht kommt. Und die Leute interpretieren, unser Gott hat verloren. Das ist nicht das, was Gott erreichen will. Gott will eigentlich erreichen, ich habe Gericht angekündigt und ich habe das Gericht ausgeführt. Sehen wir den Unterschied? Es kommt genau so, wie die Propheten es angekündigt haben. Das heißt, nicht unser Gott ist unterlegen oder unser Gott hat die Kontrolle verloren. Im Gegenteil, er ist und bleibt der Allmächtige, der sich sogar anderer Völker bedient, um seinen Plan auszuführen. Das ist eine wichtige Botschaft. Das ist eine ganz andere Einordnung der Geschehnisse. Im Gericht, Gott ist nicht machtlos, der Losergott, sondern ist der, der sogar andere Völker braucht, um zu seinem Ziel zu kommen. Und nach dem Gericht, nochmals so eine ganz wichtige Botschaft. Ist es nicht die logische Interpretation, wenn Gericht kommt, Unheil, Krieg, und es sind schreckliche Dinge, die Israel und Juda treffen, die logische Interpretation wäre, Gott hat sich abgewandt. Jetzt ist er gleichgültig. Jetzt ist das Maß voll. Jetzt ist es vorbei. Wir haben es verspielt. Und Gott lässt schon vor dem Gericht seine Treue verkünden. Man müsste sogar sagen, sogar das Gericht selbst ist ein Beweis, dass Gott zu seinem Bund steht. Und wie es mit dem Gericht genauso kommt wie vorhergesagt, so wird Gott auch in Bezug auf seine Treue sein Wort halten. Enorm wichtige Botschaft. Also, die prophetischen Bücher halfen damals einzuordnen, was mit uns geschieht. Vor dem Gericht Warnung, im Gericht Gott ist nicht machtlos, immer noch mächtig. Nach dem Gericht, Gott bleibt treu. Und jetzt können wir diese letzte Frage für uns heute beantworten, bevor wir dann noch in unsere Kleingruppen gehen. Was ist denn die bleibende Botschaft für uns heute? Ja, jetzt können wir es beantworten. Mag sein, dass ich als heutiger Leser ohne Kommentar und Bibellexikon längst nicht alles verstehe. Längst nicht dasselbe höre oder so scharf höre wie die Hörer damals, die die Geografie und die Ereignisse kannten. Mag sein. Mag sein, dass ich nicht einmal weiß, hat sich das schon erfüllt oder nicht. Weißt du was, es ist nicht so schlimm. Es gibt Dinge, die wir verstehen können, auch wenn wir die konkrete Prophetie nicht verstehen. Auch wenn wir im neuen Bund leben, der im Blut Jesu geschlossen ist. Wir sagen es jedes Mal im Abendmahl. Gott sucht noch immer ein heiliges Volk. Wenn du diese Gerichtsbotschaft liest über mehrere Verse, vielleicht sogar eine ganze Seite und denkst, ich verstehe von hinten und vorne nichts, dann halte doch das fest. Gott sucht ein heiliges Volk. Die bleibende Botschaft bis heute. Er sucht Treue, er sucht Aufrichtigkeit. Ihm ist es nicht nach äußerem Gottesdienst, sondern nach wahrer Anbetung. Ganz viel praktische Anwendung. Alles, was da kritisiert wird. Gerade die Rechte der Armen, der Witwen, der Waisen, der Unterdrückten und so weiter. Das alles können wir nehmen und überlegen, was bedeutet das für uns heute? Wo kann das in meinem Leben relevant sein? Wo trifft die Kritik auch mich heute? Erste Ebene. Zweite Ebene. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Ja, Gott hat sich eben in der Geschichte offenbart, dass unser Glaube nicht ein blinder Glaube sein muss, sondern einer, der sich als vertrauenswürdig erwiesen hat. Ich glaube, wir kennen zuweilen dieses Gefühl, Gott hat die Kontrolle verloren. Vielleicht in unserem individuellen Leben. Wer sich die Mühe macht, immer auch auf die Erfüllung der Voraussagen zu achten, der stärkt seinen Glauben. Gott ist und bleibt der Allmächtige. Und das Dritte ist vielleicht ja, das Wichtigste. Gott hat seine Treue nicht aufgekündigt. Das ist so erstaunlich. Wenn man die Zustände liest in Israel und Juda, wenn man das Ringen der Propheten sieht, wie sie anklagen, man fragt sich, wie kann Gott treu bleiben? Und das müssen wir immer wieder hören. Denn auch wir in unserem Leben sind nicht so treu, wie wir es gerne hätten. Die Treue, die Barmherzigkeit Gottes ist nicht einfach ein philosophischer Begriff. Er greift in die Praxis hinein, genau hier. Auf der Ebene des beständigen Ungehorsams bezeugt Gott seine Treue. Und wir finden Mut für unser Leben. Selbst wenn ich auf der ganzen Seite nicht genau verstanden habe, welche Städte sind das und was sind das für Feinde, die da kommen sollen. Gott hat seine Treue nicht aufgekündigt. Okay. Es gibt eine Herausforderung. Es gibt so viele verschiedene Typen von Prophetie und so weiter. Ich habe einfach ziemlich spontan eine herausgenommen. Micha, Kapitel 6, Verse 1 bis 8. Ich glaube, es ist eine geschlossene Einheit, so eine Prophetie. Und sitzen wir doch jetzt noch zum Abschluss als Kleingruppe zusammen. Und während du zu keiner Kleingruppe gehörst, schließ dich irgendwo an. Und wir lesen zusammen Micha 6, 1 bis 8. Und wir versuchen diese drei Punkte, es ist nicht alles gleich prägnant natürlich, irgendwie zuzuordnen. Und wir wollen darüber austauschen, wie kann mir das helfen in meinem Leben. Ich werde auch noch ein Blatt vorbeibringen. Das ist einfach aus dem Bibellexikon zusammengeschnipselt. Israel, der Artikel Israel, weil dort ganz knapp und prägnant die Geschichte nacherzählt ist, des Volkes Israel, so wie ihr es auf diesem Zeitstrahl gesehen habt. Und das hilft, ist eigentlich fast die Voraussetzung, dass man zuordnen kann, wo sind wir überhaupt. Das müsst ihr nicht heute lesen, aber es wäre ein echter Gewinn, sich mal diese 5 Minuten herauszunehmen und schon nur mal sich wieder vor Augen zu führen, aha, Israel war zuerst ein Volk, und dann gab es 2, Israel ist nur noch die Hälfte und das geht dann unter und dann bleibt nur Juda. Und einfach diesen Kontext braucht man fast, sonst wird es wirklich schwierig, die Propheten dann zuzuordnen. Also, wir gehen in die Kleingruppe, lesen Micha 6, 1 bis 8 und suchen diese bleibende Botschaft der Propheten bis heute, ohne dass wir einen Kommentar zu Hilfe nehmen. Heute Abend.